Letztendlich ist der gesamte Körper bei Histaminbeschwerden in Aufruhr und im Kriegszustand, sage ich dann ganz gerne. Und dann muss man mit Patienten dann gemeinsam ergründen, warum macht der Körper das? Sonst sind wir immer nur auf der Symptomebene und kommen davon nicht weg. Dann geben wir Antihistaminika, wie jetzt in der Heuschnupfenzeit, die zum Teil irre müde machen. Auch wenn die frei verkäuflich sind, sind Antihistaminika keine Dauertherapeutika. Das kann man im Notfall mal machen, aber viele machen das den ganzen Sommer über und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Kira, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, heute im Podcast mit mir über das spannende Thema der Histaminintoleranz zu sprechen. Zu deiner Person, du bist seit über 20 Jahren mit eigener Praxis Heilpraktikerin und stehst jetzt kurz vor dem zweiten Staatsexamen der Humanmedizin. Und wie ich finde, hast du einen extrem spannenden Lebenslauf. Man merkt, wenn man sich das Ganze anschaut, du beschäftigst dich extrem intensiv mit den Dingen und hast dementsprechend auch schon ganz viele Bücher und Bestseller rausgebracht. Unter anderem, das ist glaube ich auch schon eines deiner älteren Bücher, den Histaminirrtum. Und so habe ich tatsächlich dich mal vor ganz vielen Jahren in Anführungsstrichen kennengelernt. Und insofern freue ich mich umso mehr, dass wir heute über dieses Thema, was ich häufig in der Praxis habe, wie du vermutlich auch, sprechen dürfen. Schön, dass du da bist, Kira.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass es geklappt hat heute.
Hol uns doch einmal ab, Kira. Was ist Histaminintoleranz und was ist deiner Meinung nach, wie kommt es denn bei den meisten Menschen überhaupt zustande?
Ja, was ich immer so ganz provokant sage, es gibt keine Histaminintoleranz. Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Der Begriff ist natürlich geläufig und jeder kann sich irgendwie was darunter vorstellen, vor allem die Ärzte. Aber letztendlich müssen wir erstmal fragen, einen Schritt zurück, was ist Histamin? Und Histamin ist eins unserer ganz, ganz wichtigen Moleküle. Ohne Histamin würden wir beide uns hier nicht unterhalten können, weil Histamin ist wichtig für die Entstehung des Lebens zum Beispiel. Ja, jede Eizelle braucht etwas Histamin, um sich in die Gebärmutterschleimhaut einzunisten. Und Histamin ist, wenn man später weiter guckt, letztendlich das entscheidende Agens des Immunsystems, um überhaupt zu reagieren. Ja, ohne Histamin wären wir jedem Bakterium, jedem Virus, jedem Parasit einfach ausgeliefert und wir wären nicht so alt geworden, wie wir jetzt hier sind und sitzen. Also letztendlich ist Histamin was ganz, ganz Wichtiges und was ganz Tolles und ich komme gleich auf die Histaminintoleranz, aber erstmal, um das zu wertschätzen, jedes Grashalm, jedes Blatt, alles in der belebten Natur hat Histamin. Und das zeigt uns letztendlich, es kann eigentlich keine Histaminintoleranz geben. Das wäre mit dem Leben nicht vereinbar. Genauso wie es keine Sauerstoffintoleranz beim Menschen gibt oder keine, ich sage jetzt einfach mal, Wasserintoleranz, ja. Deswegen ist der Begriff falsch gewählt. Das hat eine Geschichte, warum es diesen Begriff gibt. Die Anfänge waren in den 80er Jahren, als wir noch keine gute Diagnostik hatten, als wir nur ein Enzym testen konnten. Das war die Diaminoxidase. Aber Fakt ist, und darauf wollen wir hinaus, viele Menschen haben Probleme mit Histamin, ja, im weitesten Sinne. Und das hat gar nicht damit zu tun, dass die Patienten, die auch in meiner und in deiner Praxis vorstellig werden, dass sie sagen, boah, ich vertrage jetzt plötzlich Tiramisu, Rotwein und Gorgonzola-Pizza nicht mehr, sondern es geht so weit, dass diese Menschen eben letztendlich theoretisch auch den Grashalm und dann das Blattgrün und den Salat nicht mehr vertragen. Letztendlich überall, wo Histamin drin ist. Und das schwankt natürlich. Ja? Also wir haben Nahrungsmittel, die viel Histamin beinhalten. Und da können wir eigentlich ganz grob sagen, das sind Nahrungsmittel, die stark verarbeitet sind, die also vom ursprünglichen natürlichem Zustand abweichen, die zum Teil auch Ergänzungsstoffe, also sogenannte E-Stoffe beinhalten. Die können zum Teil hohe Histaminwerte beinhalten. Klassisches Beispiel wäre Ketchup oder Tomatenmark aus der Dose. Die frische Tomate zum Beispiel hat sehr, sehr wenig Histamin. Ja, das muss ich immer auch sagen, weil das ist auch so eine Frage, die ich den Patienten in der Praxis stelle. Wo sind die Beschwerden problematischer? Ist es eher bei der frischen Tomate, die wir im Sommer möglichst frisch vielleicht bekommen, was wir jetzt bekommen, jetzt in der Jahreszeit, man sieht es an den Klamotten, es ist ja noch Winter, ist es ja meistens Importware. Oder ist es eher wirklich Tomatenmark, Ketchup etc.? Die frische Tomate, wenn die Probleme macht, das hat eigentlich nichts mit Histamin zu tun, sondern mit Tryptamin. Eine ganz andere Erkrankung, nur dass man das schon mal so ein bisschen differenziert, weil Tryptamin macht dieselben Symptome wie Histamin. Hat aber einen ganz anderen Ansatz, ja. Also deswegen, das Feld bei, ich sag mal, Histaminintoleranz oder ich spreche lieber von dem Begriff Histaminosen ein, zu viel im Körper bei Menschen mit diesen Beschwerden ist ein sehr, sehr weites und da muss man genau gucken. In den allerwenigsten Fällen sind es Nahrungsmittel alleine. Das ist immer ein Konglomerat von Faktoren. Das ist fast immer ein Konglomerat von Darmentzündung. Ja, das finde ich, ich würde sagen, bei 90-95% der Patienten, die mit Histaminbeschwerden kommen, das ist fast nie jemand, der sagt, ich habe multiple Beschwerden, die auf Histamin zurückzuführen sein könnten und ich habe einen top gesunden Darm. Also das matcht nicht. Ja, wenn ich eine Stuhlanalyse mache, ich denke mal, es geht ja auch so, finden wir da nicht die Patienten mit einem Vorzeigedarm, der seit Jahren gehegt und gepflegt wird. Das sind immer Menschen, die aus verschiedensten Gründen einfach schon lange auch andere Beschwerden mit dem Darm haben und auch häufig noch andere Beschwerden mitbringen. Da ist oft im Vordergrund noch eine SIBO zum Beispiel, ja, dein Thema. Dann ist dann vielleicht aber noch eine Fructose-Malabsorption oder Intoleranz, je nachdem, Laktose, Salicylat und zum Teil auch noch klassische Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten, die auch immunologisch bedingt sind, wo man also auch zum Beispiel beim Dermatologen, beim Allergologen vielleicht auch schon Tests gemacht hat, Rast-Test, Prick-Test und dann festgestellt hat, Mensch, da gibt's ja auch nochmal richtig eine klassische Allergie. Und das alles, um das zusammenzufassen, sind Hinweise, dass das Gesamtgefüge nicht stimmt und dass tatsächlich, wenn man dann guckt, und dann gucke ich nicht nach der DAO, die DAO ist dann komplett irrelevant, also das Enzym, was klassischerweise, was wir in den 80er Jahren testen konnten und dann zu dieser Fehleinschätzung führte, Histaminintoleranz, das ist in dem Setting nicht spannend, sage ich jetzt mal. Dann guckt man ganz anders, dann gucken wir wirklich in eine ganz andere diagnostische Ecke und dann finden wir auch tatsächlich viel zu hohe Histaminspiegel. Ja, und das ist, wie gesagt...
Wir können gern gleich mal auf diese Testung eingehen, ja, wie man Histamin testet. Vorab will ich gern nochmal von dir wissen, also du hast jetzt schon so beschrieben, das heißt, Histamin an sich ist ganz, ganz wichtig für uns, sonst könnten wir nicht leben. Und die Menschen haben aber aus unterschiedlichen Gründen ein zu viel an Histamin im Körper. Und da stimme ich vollkommen mit dir überein. Das hat meistens mit dem Darm ganz, ganz große Themen, was aber auch bedeutet, die meisten haben ihre Histaminose oder Histaminose entwickelt. Ja, das heißt, es ist nichts Angeborenes und meiner Erfahrung nach, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, die können dann auch in vielen Fällen wieder weggehen.
Ja, ja.
Wie siehst du das denn mit der genetischen Variante? Weil das gibt's ja theoretisch auch, dass Menschen mit einer Genetik kommen, die tatsächlich diese beiden Abbauenzyme, da kannst du auch gerne mal drauf eingehen, dass Histamin eben nicht nur über die DAO abgebaut wird. Wie ist denn da deine Erfahrung? Kommt es häufig vor oder gibt es sowas eigentlich gar nicht, dass jemand komplett genetisch so vorgeprägt ist, dass Histamin nicht gescheit abbauen kann?
Doch, in der Natur gibt es alles. Es gibt, habe ich aber nur in über 20 Jahren genetischer Testung einmal erlebt, dass jemand wirklich einen Komplettausfall der Deaminoxidase des Gens hat, ja, also Deletion. Einmal und interessanterweise hatte der Patient, das war ein Zufallsbefund, eigentlich gar nicht so die Histaminbeschwerden. Also das war wirklich... Das ist was Seltenes. Viele Menschen haben schon sogenannte Polymorphismen, zum Beispiel ich bin auch so ein Mensch, ich habe meine Genetik untersuchen lassen. Es gibt ja zwei Enzyme, bekanntermaßen zwei Enzyme, die Histamin abbauen. Das eine ist die Diaminoxidase, die DAO. Und die DAO ist, wie gesagt, ein Enzym, was einerseits im Darm vorkommt und einerseits in der Niere und in der Schwangerschaft auch in der Plazenta. So. Was man dann landläufig testet, ist ja dann im Blut die DAO. Und das hat nichts mit der DAO im Darm zu tun. Ja, dann sagt man, oh, die ist niedrig. Meistens sind dann Abnahmefehler eigentlich an dieser reduzierten DAO-Diagnostik dann schuld, weil die DAO ist sehr, sehr empfindlich. Da muss man das Serum sofort zentrifugieren, am besten noch abpipettieren und ratzfatz ins Labor schaffen. Sonst haben wir, wenn das über die Post geht, schon auf dem Postweg einen Abbau und dann kommt der Befund zurück und heißt dann, naja, DAO von 8. Tatsächlich wäre der Wert aber höher gewesen. Was wir getestet haben, ist DAO in der Niere in dem Fall. Was wir brauchen, vor allen Dingen Frauen brauchen die DAO in der Niere während der Periode. Dann wird sehr viel Histamin freigesetzt durch die Gebärmutterschleimhaut. Und das sind die Frauen, die zum Beispiel dann sagen, oh, während der Periode habe ich massive Schmerzen, Histaminbeschwerden. Das ist DAO-Mangel in der Niere. Hat gesagt, nochmal, ich muss es einfach immer wieder betonen, weil viele das auch viele Kollegen falsch sehen.
Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du das so klar sagst, weil ich, das ist echt der Koller, weil ich sehr viele Patienten kriege, die sagen, ich habe eine Histaminintoleranz und mir dann nur die DAO vorlegen und sonst keinerlei Diagnostik, auch vielleicht gar nicht so unbedingt passende Symptome. Ja,
genau, das ist Unfug. Wenn man das richtig testen möchte, natürlich haben wir die DAO auch an einer zweiten Stelle und das ist halt in der Darmschleimhaut. In diesem riesigen Gebiet des Darms haben wir ganz viel DAO, wenn der Darm gut ist und funktioniert. Und wir haben so viel DAO in einem gesunden Darm, so viel brauchen wir gar nicht. Ja, das ist eigentlich noch aus einer Zeit, als wir eben ständige Lebensmittelvergiftungen haben, hatten keine Kühlschränke, als wir unsere Organismen also ständig sich mit Erregern auseinandergesetzt haben. Da brauchten wir auch viel DAO von außen. Weil die DAO baut nicht nur Histamin ab, sondern auch Kadaverin und all was unseren Darm heute gar nicht so mehr belastet. Aber die DAO im Darm, wie gesagt, ist nur testbar im Stuhl. Und das ist eben das, was die meisten falsch machen. Ja, die muss man im Stuhl nachweisen, um überhaupt eine Diagnostik zu bekommen. Mhm. Zweiter Wert, das ist die sogenannte HNMT, furchtbar langer Name jetzt, Histamin-N-Methyltransferase, das zweite Enzym, was letztendlich viel wichtiger ist, weil es die größere Menge an Histamin abbaut, die der Körper selber produziert. 60% des Histamins, was in unserem Körper so im Umlauf ist, bauen wir selber. Ja, und dass das schön in der Balance bleibt, weil Histamin braucht der Körper, auch wenn wir uns nur von Wasser ernähren, die ganze Zeit Wasserfasten machen, gibt's ja solche Fastenkuren, gerade jetzt so im Frühjahr, haben wir immer einen stabilen Level an Histamin. Dafür sorgt der Körper. Und vor allen Dingen das zentrale Nervensystem. Ohne Histamin werden wir morgens nicht wach, neben Cortisol. Ja. Nur da brauchen wir eben ein anderes Enzym, was sogenanntes intrazelluläres Histamin, was wir selber bauen, abbauen. Das ist die HNMT. Die können wir eben nicht so messen. Und da gibt's sehr, sehr viele Beschwerden bei Patienten mit zum Beispiel Schlafstörungen. Das wäre so ein Klassiker. Angststörungen, Panikstörungen und. Ja, das sind alles Dinge, die können wir von außen nicht beeinflussen, indem wir plötzlich das ganze Histamin weglassen. Das spielt sich vor allen Dingen im zentralen Nervensystem ab und wird über ein ganz anderes Enzym gesteuert. Auch das kann genetisch beeinträchtigt sein, wie letztlich jedes Gen beeinträchtigt sein kann. Und wir alle wissen, Gene sind einfach nur die Vorlagen, die Baupläne für Proteine. Und so ist es einfach, dass da aber, wie gesagt, ganz selten, um einfach da auch mal zu sagen, die allermeisten Fälle der Histaminbeschwerden sind korrekterweise, muss man sagen, erworbene Fälle und die treten im Laufe des Erwachsenenlebens auf. Bei mir war es auch so. Das fing an so mit Ende 40, dass ich plötzlich merkte, Mensch, ein Glas Rotwein habe ich überhaupt nie ein Problem gehabt. Und dann ging es plötzlich nicht mehr. Ja? Also ich bin halt so viele Jahre ohne Beschwerden mit Histamin durchs Leben gegangen. Und plötzlich mit Ende 40, Wechseljahre, ging es los. Ja? Und dann habe ich mich für das Thema auch mehr interessiert.
an welchen Symptomen würdest du denn, oder wenn jetzt die Zuhörer sich für das Thema interessieren, die haben schon mal gehört, Histaminintoleranz gibt es, was wären so klassische Symptome? Weil du hast jetzt auch schon genannt, Schlafstörungen, auch Menstruationsbeschwerden können ja auftreten, dass man mal versteht, wie vielfältig auch Histaminbeschwerden sein können.
Letztendlich gibt es kein Organsystem, wo es keine Beschwerden geben könnte. Ja, so, weil Histamin wirkt überall und wirkt über Rezeptoren und die meisten Rezeptoren gibt es im Gehirn. Da haben wir 3 von 4 Rezeptoren. Die Histaminforscher vermuten noch viel mehr Rezeptoren. Die sind aber noch nicht erforscht, aber wir sprechen jetzt mal von den erforschten 4 Rezeptoren. Und und letztendlich die Klassiker sind Hauterscheinungen, weil wir in der Haut oder Schleimhaut eben viele Rezeptoren haben. Also wie Juckreiz, Rötungen, Urtikaria, also so eine Art Nesselsucht, Schwellungen von Schleimhäuten. Histamin sorgt für Schwellung, Durchblutung. Warum? Das ist ja auch der Sinn, dass eben Immunzellen schnell an Ort und Geschehen des Eindringlings kommen können. Ja, zum Beispiel früher hatten wir vielleicht häufiger mal Parasiten im Darm oder in der Lunge. Und gegen Parasiten können wir nichts machen mit unseren kleinen Makrophagen gegen Fresszellen. Die sind einfach David gegen Goliath. Also hat der Körper gesagt, brauchen wir einen anderen Mechanismus. Wir arbeiten mit hohen Histaminspitzen. In dem Fall kriegen wir Hustenanfälle, wir kriegen Durchfall, also typische Histaminsymptome, die eben dafür sorgen, dass der Körper sich auf diesem Wege eben von Parasiten entledigen kann. So, also wie gesagt, im Darm jetzt, gerade auf dein Spezialgebiet, Durchfälle, Krämpfe natürlich, ja, also die Peristaltik wird natürlich hochgefahren, um einfach auch, sag ich jetzt mal, Kehr auszumachen, rohrfrei zu machen. Dann im zentralen Nervensystem Schlafstörungen, die natürlich mit Erschöpfung einhergehen, mit extremer Erschöpfung zum Teil, mit Fatigue, Angststörungen. Histamin ist sehr kommunikativ und interagiert sehr stark auch mit anderen Neurotransmittern, wie zum Beispiel mit Serotonin, mit Dopamin. Und viel Histamin führt eben zu einer Verdrängung auch von Serotonin und Dopamin. Und das kann eben zu einem Ungleichgewicht der Neurotransmitter führen. Und wir setzen auch in bestimmten Phasen von Angsterkrankungen deswegen auch Antihistaminika ein, die speziell, auch ganz spezifisch im zentralen Nervensystem wirken, auch zum Beispiel gegen histaminbedingte Schlafstörungen. Das ist in der Psychiatrie ein gängiges Konzept und wirkt auch sehr gut, muss man sagen. Und es, aus meiner Sicht werden Histaminerkrankungen bei, gerade bei Angst- und Panikstörungen oder auch bei anderen schwereren Erkrankungen aus dem psychiatrischen Formenkreis noch gar nicht so wirklich beachtet, wie es eigentlich, ich sag mal, Sinn brächte. Aber letztendlich ist der gesamte Körper bei Histaminbeschwerden in Aufruhr und im Kriegszustand, sage ich dann ganz gerne, weil der Körper letztendlich für uns ja kämpft, dass er irgendwas in Anführungsstrichen bekämpfen möchte, loswerden möchte. Und dann wird's spannend, weil das muss man mit Patienten dann gemeinsam ergründen. Warum macht der Körper das? Ja, sonst sind wir immer nur auf der Symptomebene und kommen davon nicht weg. Dann geben wir Antihistaminika, wie jetzt in der Heuschnupfenzeit. So viele Menschen rennen jetzt rum mit Schniefen, weil da schon die ersten Frühblüher wieder unterwegs sind, neben Antihistaminika, die zum Teil irre müde machen und das Immunsystem damit auch runterfahren. Auch wenn die frei verkäuflich sind, sind Antihistaminika keine Dauertherapeutika, sage ich immer. Das kann man im Notfall mal machen, aber viele machen das den ganzen Sommer über und das ist nicht Sinn und Zweck der Sache.
Das ist ein spannendes Thema. Da kommen wir vielleicht sozusagen im weiteren Verlauf nochmal so in der Therapie drauf oder was man machen kann. Das heißt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Symptome. Wir haben Symptome wie quasi Allergie, Infekt. Wir haben im Bereich Bauchschmerzen, Durchfall, Blähungen, auch letztlich Luftbildung, oder? Im weitesten Sinne aufstoßen.
Ja, Meteorismus, also Blähungen, ne? Auch. Ja, ja, alles, was in Aufruhr ist, ne? Erzeugt natürlich auch so ein bisschen Luft. Luft, Schmerzen zum Teil auch, Krämpfe, ja.
Und wie kommen wir jetzt an eine gescheite Diagnose? Weil das ist tatsächlich ja bei Histaminintoleranz oder bei der Histaminose wirklich nicht so einfach. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, Histamin zu testen. Vielleicht nimmst du uns da mal mit, was für Möglichkeiten gibt es, was findest du gut, was findest du weniger sinnvoll?
Ja, ja, wichtig ist, sehr breit zu testen. Und je breiter, ich sage jetzt mal, auch das Symptomengebiet ist, wenn jemand sagt, ich habe Beschwerden am Darm, ich habe aber auch Beschwerden in der Lunge und habe auch zudem noch Schlafstörungen, die sich anders nicht erklären lassen, muss ich breit gucken. Da muss ich auch gegebenenfalls gucken, haben wir eine systemische Histaminerkrankung. Da gibt es auch bestimmte Formen. Will ich aber jetzt erstmal gar nicht verwirrend drauf eingehen. Aber ich sage jetzt mal, wo ich immer hingucke, weil da sind auch immer Beschwerden, ist der Darm. Und bei einer Darmdiagnostik, das gehört bei mir dazu, dass ich zwei Bereiche mir angucke. Immer die Schleimhaut. Das ist immer das Zuhause der Darmbakterien, sage ich. Solange die Schleimhaut nicht in Ordnung ist, brauchen wir uns gar nicht drum kümmern, wie die Bewohner des Hauses zustande kommen. Die werden nämlich flüchten. Ja, wenn die Hütte brennt, sprich eine Darmschleimhautentzündung da ist, da wird sich kein Darmbakterium, ein gutes Darmbakterium, was wir da anzüchten wollen, lange halten. Die werden immer wieder abhauen, logischerweise, und Lebewesen. Und die haben auch einen Überlebensinstinkt. Also gehen die. Und deswegen ist für mich immer etwas seltsam, wenn Patienten kommen und sagen, ich war schon bei Hinz und Kunz, hier ist mein Stuhlbefund und ich finde keinen einzigen Parameter, der mir die Schleimhaut mal zeigt. Ja, und Schleimhautparameter heißt, ich muss gucken, habe ich ein Leaky Gut? Habe ich, was sind da spezielle Marker? Das ist das Zonulin letztendlich, das Alpha-1-Antitrypsin. Ich gucke aber auch sehr breit nach Inflammationsmarkern wie Calprotectin. Das ist, sag ich mal, das Mindeste und immer auch das Histamin im Darm. Und das kann eben schon einen ganz wichtigen Hinweis geben. Im Übrigen, wenn man kein Leaky Gut hat, heißt es nicht, dass man nicht unbedingt auch einen gesunden Histaminstatus im Darm hat. Also man muss schon in alle Bereiche leuchten, um einen abschließenden diagnostischen Blick dann auch oder eine diagnostische Feststellung zu tätigen. Also die Schleimhaut ist wichtig und dazu gehört immer Histamin im Darm.
Was hilft dir diese Information mit Histamin im Darm? Das heißt, du misst das Gesamthistamin im Darm, genau. Was ja per se erstmal nur sagt, da ist zu viel oder normal viel Histamin. Woher das kommt, ob es über eine Abbauschwäche gekommen ist oder ob Bakterien da sitzen, die zu viel produzieren, das lässt sich dadurch ja erstmal nicht differenzieren, oder?
Nee, das können wir nur schätzen. Ich sage jetzt mal, wenn ich sehr hohe Werte habe, die vielleicht sogar zehnfach erhöht sind, dann kann ich mir schon vorstellen, das war nicht die Gorgonzola-Pizza gestern Abend oder am Tag davor, sondern das hat was mit anderen Prozessen zu tun. Und durch die Anamnese bekomme ich ja schon so ein bisschen auch raus, wie ernährt man sich, wird Alkohol getrunken oder nicht. Also sehr hohe Werte sind immer ein Thema, was eine Abbaustörung anbelangt oder tatsächlich eine Mastzellenerkrankung im Darm. Das heißt, wenn wir eine ständige Freisetzung haben, was auch nichts anderes ist als eine Inflammation, also eine Entzündung, dann habe ich wirklich Werte, da habe ich keine Normalwerte mehr von 900, einfach mal als Normalwert jetzt genannt, sondern dann habe ich Werte von 25.000 oder 30.000. Und dann weiß ich, das ist nicht von der Nahrung, ja. Man muss trotzdem weiter gucken und dann sehe ich als nächstes, gucke ich mir natürlich an, die Diaminoxidase im Darm, weil das ist ja ein Enzym, genauso wie die Laktase ein Enzym ist, was spezifisch also auch Histamin abbaut. Und dann sehe ich, ist die ausreichend vorhanden oder ist die komplett reduziert? Ist die vielleicht sogar erhöht, weil der Darm ackert wie verrückt und versucht noch das Histamin abzubauen? Dann sehe ich, kann ich schon ein bisschen mehr sagen, ist es eine Abbaustörung, ja oder nein? Bei Patienten mit lange bestehenden Beschwerden mit Histamin sehe ich oft reduzierte Werte, weil die Darmschleimhaut einfach es nicht mehr schafft. Ja, die gibt bis zum Ende gibt sie alles und irgendwann fällt aber die DAO ab und dann wird einfach nichts mehr produziert. Bei stark entzündeten Darmschleimhäuten, zum Beispiel bei Patienten mit einer starken SIBO sehe ich das auch. Mhm. SIBO ist ja ein ganz großer Faktor, vielleicht kommen wir gleich mal kurz drauf zu sprechen, der hier mit reinspielt, aber auch bei Patienten, die eine ständige Dysbiose haben mit, unabhängig von SIBO, mit starken Überhang von histaminbildenden Bakterien im Darm, wie zum Beispiel Morganella, Klebsiella. Es gibt verschiedene Bakteriengruppen, die wir in kleinen Mengen alle mit uns tragen und wenn die plötzlich hochschießen aufgrund von pH-Wertveränderungen zum Beispiel oder nach einer Antibiose, dann produzieren die wie verrückt Histamin. Und dann führt das auch zu diesem Bild einer Histaminunverträglichkeit, Intoleranz, Histaminose. Also man muss weiter gucken. Und deswegen, also Schleimhautparameter habe ich genannt, die DAO habe ich genannt. Mhm. Dann gucken wir aber auch nochmal gezielt ins Mikrobiom. Und auch da bin ich heute immer ganz geflasht, wenn ich diese ganzen Werte sehe, die wir heute machen können. Als ich anfing vor über 20 Jahren, da gab es, ich glaube, 20 Werte. Ja, und da war man schon glücklich. Und jetzt haben wir seitenweise Werte und auch das Metabolom, also das heißt die Bakterienstoffe oder die von den Bakterien erzeugten Stoffwechselprodukte kann man mit angucken. Also wir sind schon sehr, sehr weit und das ist sehr hilfreich auch in der Diagnostik und dann auch in der Therapie. Und wir können angucken, haben wir bestimmte Bakteriengruppen, die eben Histamin bilden, haben wir andere, ich sag mal, stoffwechselaktive Bakterien, die uns Beschwerden machen. Und da müssen wir natürlich gucken, auch in Richtung Parasiten zum Beispiel, wird häufig vergessen oder es wird damit begründet, man findet ja eh nichts. Das ist aber eher aus der Zeit von vor 20 Jahren, da war das wirklich noch so, dass man sagen konnte, ja, Parasiten müssen wir gar nicht hingucken, man findet nichts. Heute können wir mit genetischen, molekulargenetischen Tests tatsächlich viel, viel besser Parasiten nachweisen. Und
das ist dann PCR-Technik, oder?
PCR-Technik, genau, in der Stuhlprobe. Und ja, und dann wäre das natürlich auch nochmal ein Hinweis, weil der Körper reagiert auf Parasitenbefall eben mit einer Histaminausschüttung.
Vielleicht kleine Abzweigung. Wie oft findest du tatsächlich Parasiten? Und Parasiten haben wir einige, die wir testen können, wo wir meines Wissens aber dann nicht wissen, Freund oder Feind. Blastocystis hominis zum Beispiel ist eigentlich fast der Parasit, den ich am häufigsten finde.
Ja, mir auch.
Wie gehst du da mit so einem Befund um?
Gut, da können wir ja differenzialdiagnostisch noch gucken, ob es der böse oder der schlechte ist. Ne? Genauso wie bei Helicobacter kann man ja auch differenzieren, Magenkeim oder Duodenalkeim. Also den habe ich noch nie über einen Arzt, ich bin ja noch keine Ärztin, irgendwie über eine Antibiose eradizieren müssen, sondern das ging eigentlich über eine Symbioselenkung weg. Ich behandle den wie auch eine, ich sag mal, wie ich eine Klebsiellenbehandlung mache, halt mit entsprechender Symbioselenkung. Ich gucke mir das gesamte Darmprofil an. Aber Diantamoebus fragilis und Blastocystis hominis sind die häufigsten Pathobionten, das sind ganz kleine Parasiten, die aber schon auch zu den sogenannten Reizdarmsyndromen führen. Das heißt, die Patienten sagen immer beim Arzt, ich habe Beschwerden wie Blähungen und Völlegefühl und manchmal auch Schmerzen. Dann werden die gastroenterologisch durchgecheckt und man findet nichts, dann heißt es Psycho. Sie sind gespiegelt worden und Magen und Darm. Und dann sage ich mal, ja, aber das Wichtigste wird ja nicht gespiegelt, das ist der Dünndarm. Mhm. Und die sitzen ja auch im Dünndarm primär. Und wir finden halt diese Beschwerde Ursachen letztendlich durch eine Stuhluntersuchung. Und auch nur, wenn wir breit gucken. Ja, und das wird auch häufig nicht gemacht. Da wird so ein bisschen wischiwaschi geguckt. Und wir müssen wirklich ins Detail gehen und genau gucken, wenn wir was finden wollen, gerade in der Darmdiagnostik.
Okay, dankeschön. Dann, was mich interessiert, also ich persönlich bin ein Fan davon, die Histaminenzyme DAO, HNMT indirekt zu messen an ihrer Leistung der Abbauprodukte. Mhm. Und vielleicht, dass wir da nochmal drauf eingehen, welche Methoden gibt es da? Und was ich sehr spannend finde, ich habe eine Handvoll Patienten oder auch zwei Handvoll, die in diesen Testungen unauffällig sind, aber zum Beispiel dann über die totale Histaminabbaukapazität auffällig werden. Mhm. Vielleicht, dass wir da einfach mal drauf eingehen können, wie kommt es überhaupt zustande, dass wir normale Menge an Histamin haben, normale Abbauprodukte, aber trotzdem tatsächlich eine Histaminauffälligkeit?
Ja, das ist ein grundsätzliches Problem der Labordiagnostik beziehungsweise der Labordiagnostik außerhalb der Klinik, weil wir immer auch den Transportweg haben. Also wenn du jetzt ansprichst zum Beispiel Histamin im Urin, wir haben ja, wie gesagt, eigentlich drei Arten von Histamin. Eigentlich das Nahrungshistamin von außen, ja, das kennt jeder und jeder weiß, was da drunter fällt. Dann haben wir das Gehirnhistamin, sage ich jetzt einfach nochmal, und das Darmhistamin. So kann man es vielleicht in drei Gruppen erfassen. Und das Gehirnhistamin wird abgebaut über das HNMT. Und das wird letztendlich dann erstmal abgebaut primär zu einem Marker, der nennt sich Methylhistamin. Und der lässt sich nur im Urin nachweisen. Und bei schweren Histaminosen findet man auch tatsächlich erhöhte Werte. Aber wir messen in der Regel den zweiten Morgenurin. Und dann messen wir es im Urin und das wird zwar stabilisiert ins Labor geschafft, aber es ist ein sehr, sehr empfindlicher Parameter und oftmals finden wir keine erhöhten Werte, obwohl wir eigentlich davon ausgehen, aufgrund der Symptomatik eines Patienten, einer Patientin, dass da was sein müsste. So. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, diesen mit dem Methylhistamin-Test zu machen, weil er oft falsch negativ ist. Dasselbe ist halt mit dem Histamin im Urin. Man kann auch direkt Histamin im Blut messen. Da gibt es zwei Verfahren, hängt so ein bisschen vom Labor ab. Das eine Labor möchte lieber im EDTA-Blut gemessen haben, das andere im Heparinblut. Letztendlich ist aber auch hier das Problem, dass wir einen Fahrdienst brauchen, dass die Temperatur stimmen muss, dass der Fahrdienst bitte möglichst schnell das Ganze in ein vielleicht 600 Kilometer entferntes Labor schafft und dass das alles nicht in der Sonne stand und der nicht auf der Raststätte stand und vielleicht in der Sonne den Wagen hat stehen lassen. Also alles so Unwägbarkeiten. Deswegen sind diese Untersuchungen, die man eben nicht in der Klinik macht, schwierig für eine Einzelpraxis. Und deswegen haben einige Labore jetzt seit 4-5 Jahren gibt es den Wert, einen Stresstest entwickelt, so muss man es nennen. Das ist die totale Histaminabbaukapazität. Da wird Blut entnommen. Und das ganze Blut, das ist ein normales Serumröhrchen, kennt jeder, wird ins Labor geschickt und dann wird im Labor geguckt, eine bestimmte Menge an Histamin dem Blut beigegeben. Es wird geguckt, wie kommt dieses Blut oder wie kommen die Enzyme im Blut mit dem Histamin zurecht. Und dann, das ist für mich im Moment ein Marker, gerade wenn ich Patienten habe mit Beschwerden außerhalb des Magen-Darm-Trakts, der verlässlichste ist, muss ich sagen. Mhm. Weil der sehr stark auch oder sehr gut korreliert mit den Beschwerden des Patienten und auch in der Therapie dann auch wirklich einen Therapieerfolg wiedergibt. Ja.
Okay. Und wenn, du hast jetzt schon erwähnt, also diesen Marker super, wenn er quasi außerhalb des Magen-Darm-Bereichs Probleme hat.
Genau.
Probleme im Magen-Darm-Bereich, was wäre da dein Favorit?
Histamin und die DAO. Ne? Also wenn jemand ein kleines Budget hat, das ist ja alles auch eine Frage der Kosten, muss man leider auch sagen. Ja, es sind alles keine Werte, die die Kasse übernimmt, also die normale gesetzliche Krankenversicherung. Aber wenn wir sagen, wir haben jemanden, der schon lange krank ist und sagt, ich möchte jetzt einfach, ist es das? Dann würde ich sagen, wir machen Histamin im Darm und die DAO dazu und dann haben wir zumindest mal so wie ja, nein, eine Antwort. Ja, natürlich muss man da nochmal weiter gucken. Ist es eine SIBO, die dahinter steckt? Ist es andere Bakterien-Dysbiose, die dahinter steckt? Sind es Parasiten und? Aber um überhaupt mal einen Richtungshinweis zu bekommen, sind das die beiden wichtigsten Werte aus meiner Sicht.
Okay, spannend. Wie stehst du zum 24-Stunden-Urin? Das ist ja auch wieder dann eine Möglichkeit, wo dann besonders auf Methylhistamin oder Imidazol-Essigsäure geschaut wird, ist auch stabilisiert.
Ja.
Ja.
Machen Patienten ungern 24 Stunden Sammelurin. Das Problem ist, das können die meisten am Wochenende machen und dann findet man in vielen Gegenden dann keine Möglichkeit, sonntags zu verschicken von Samstag auf Sonntag. Man muss von Sonntag auf Montag machen. Dann war es oft so, dass also es führt in der Praxis einfach zu Beschwerden und oder zu ja, häufig so, dass dann auch plötzlich der Bottich umkippt am Klo. Also es ist kein Test, der einfach zu machen ist. Der klingt einfach, aber in der Umsetzung für Patienten häufig dann auch schwierig ist. Deswegen, es gibt bessere Werte und auch preislich günstigere Werte, wie zum Beispiel die totale Histaminabbaukapazität.
Okay, perfekt. Sehr spannend. Also, angenommen, wir haben jetzt jemanden, da ist von mir aus die DAO im Darm auffällig und die HNMT. Wir machen es einfach mal so ein bisschen komplexer. Wie würdest du den Patienten an die Hand nehmen, dass der wieder aus seiner Histaminose rauskommt?
Also, mit anderen Worten, er hat eine reduzierte DAO, hat im Darm festgestellt, hat wahrscheinlich auch dementsprechend Beschwerden wie Durchfälle, Blähungen, Krämpfe, multiple Unverträglichkeiten, ne? Der kann ja dann auch nicht wirklich was abbauen. Und zusätzlich noch, ich sage jetzt mal, Schlafstörung. Ja?
Genau, ja.
Also dann würde man jetzt erstmal versuchen, die DAO zu stärken auf zwei Wegen, dass man natürlich versucht, möglichst schnell, und da muss man sagen, Gott sei Dank ist der Darm ein oder die Darmschleimhaut ein Organ, was sich relativ schnell regeneriert, anders als Nervengewebe zum Beispiel, ja. Wir können halt schon durch eine entsprechende antiinflammatorische Kost, das heißt Zucker weg, Gluten weg, auch erstmal tierische Eiweiße weg am Anfang und alles, was reizt, weglassen, also eine Art Schonkost, Alkohol sowieso, ne? Und dass man da auf jeden Fall versucht, erstmal den Darm zu entlasten, die Schleimhaut zu regenerieren. Dazu gehört auch, dass ich Kupfer gebe. Ich mache immer einen Kupfertest mit. Mhm. Ich sehe bei den Patienten mit reduzierter DAO sehr häufig Kupfermängel. Kupfer ist das Zentralatom. Und bei jahrelangem Kupferverbrauch durch eben ständige Histaminbelastung und so weiter, ist irgendwann mal der Kupferspeicher alle. Und ja, dann haben wir ein Problem. Das heißt, ich gebe 2 Milligramm Kupfergluconat, mache dem vorher aber noch einen Test, ob tatsächlich Kupfermangel besteht. Und aus Sicherheitsgründen muss ich immer darauf aufmerksam machen, dass Ceruloplasmin mit abgenommen wird, wenn die Kollegen mir hier zuhören, weil wir aus juristischen Gründen auch ein gegeben. In dem Fall habe ich noch nie erlebt in der Praxis, aber es ist einfach geboten, auch sonst nach einem Morbus Wilson gucken müssten. Aber das nur mal.
Also eine Kupferspeicherkrankheit, wo der Körper quasi das Kupfer einlagert.
Genau. Und dann darf man kein Kupfer geben. Ja. Aber das betrifft eigentlich niemanden, aber ich muss es dazu sagen, aus juristischen Gründen. So. Also Kupfer brauchen wir. Wir brauchen Schleimhautregeneration. Die Hütte brennt. Wir müssen löschen. Und das betrifft jetzt erstmal den Darm. Und wir brauchen auch ein bisschen Vitamin B6, wobei man mit Vitamin B6 auch vorsichtig sein müssen. Vitamin B6 ist ja Coenzym quasi für alles und auch für die Umwandlung von Histidin in Histamin. Das heißt, ich gebe erstmal immer eine Zeit lang erst Kupfer, gucke, dass die DAO sich regeneriert, gebe dann dieses Vitamin B6 ins System. Ist auch für viele wichtig, die zum Beispiel B6 zu sich nehmen, es nicht vertragen aufgrund einer KPU oder HPU. Weil es eben auch die Umwandlung von Histidin in Histamin beschleunigen kann, je nachdem. Aber
und auch so ein bisschen die Entgiftung durchaus mit
genau, ganz genau.
Anregt.
Genau.
Ja.
Und, also wie gesagt, Kupfer ist essentiell, an Kupfer denken viele nicht. Ich gebe auch Vitamin C in einer gepufferten Variante. Vitamin C entlastet auch nochmal die Darmschleimhaut und hilft, die DAO zu verbessern, gerade im Darm. Auch so ein bisschen in der Niere, aber primär im Darm. Da wird es eigentlich auch gut vertragen, vor allen Dingen wegen in der Ascorbatform. Und ja, in der Regel sieht man schon nach 2 bis 3 Wochen deutliche Verbesserungen, wenn die Patienten auch compliant sind, mit der Ernährung mitarbeiten, also wirklich auch den Darm schön pflegen. Man kann auch den Darm unterstützen durch wunderbare Tees wie Tulsi-Tee zum Beispiel. Da gibt's Möglichkeiten, auch durch die Ernährung einzuwirken, gute Fette, all das, was antientzündlich wirkt, wirkt da natürlich auch auf einen gesunden Histaminhaushalt hin. Zweiter Punkt, wenn wir eine HNMT-Reduktion haben, ist es meistens auch nicht genetisch oder nicht primär genetisch, auch wenn HNMT vielleicht genetisch nicht die schnellste ist bei einigen Leuten, ist es dann oft so, dass durch bestimmte Mikronährstoffmängel, die eben mit der Zeit niedriger wird, reduzierter wirkt. Und die HNMT brauchen in erster Linie, auch ein schrecklich langes Wort, S-Adenosylmethionin oder abgekürzt das HME als Kofaktor. Also letztendlich, was das Kupfer für die DAO ist, ist die HNMT das aktivierte Methionin. Und wer sich ein bisschen mit Aminosäuren auskennt, weiß, das ist eine essentielle Aminosäure, eigentlich eine der wichtigsten und ich glaube die, ja, neben Cystein die zweite wichtige schwefelhaltige Aminosäure. Und die finde ich tatsächlich häufig im Mangel, wenn man tatsächlich auch mal ein Aminogramm bestimmt bei Patienten. Und Methionin ist überwiegend in tierischen Produkten enthalten, muss man sagen. Das heißt, bei Patienten, die sich vegan ernähren, empfehle ich dann auch zu supplementieren beim Methioninmangel oder HNMT-Beeinträchtigung, weil wir über eine rein pflanzliche Kost zu wenig Methionin aufnehmen. Methionin spielt eine große Rolle auch im Bereich der Cystathionin- und Taurinbildung. Also es wird in sehr viele, ich sag mal, Kreisläufe noch verstoffwechselt. Also es hat nicht nur eine Bedeutung für das HAM-E, was eigentlich neben der HNMT ein ganz wichtiger Methylgruppen Donator ist, will jetzt nicht zu sehr in die Epigenetik einsteigen, aber es hat eine ganz, ganz große Bedeutung. Aber auch eben halt auch, es ist ja so im Körper, da überschneiden sich so viele Prozesse auch für den Histaminabbau. Und letztendlich kann man sagen, dass wer ein Histaminthema im zentralen Nervensystem hat, ist untermethyliert. Ja, also für diejenigen, die sich jetzt für Epigenetik interessieren, sind untermethyliert, denen fehlen Methylgruppen. Ja, und da müssen wir erstmal für einen Methylierungsausgleich sorgen und dann funktioniert der Histaminabbau wieder.
Ja. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, aber ich glaube, das sprengt so ein bisschen den Rahmen, weil eigentlich da sind wir natürlich schon sehr, sehr tief im Rabbit Hole, wenn es auch sehr spannend wäre. Wie stehst du denn zu Quercetin? Quercetin wird ja auch gerne im Rahmen von Histaminosen, MCAS auch verwendet.
Ja, Quercetin ist eigentlich unser Beruhigungsmittel für die Mastzellen. Ja, das, wenn wir wissen, wir haben primär gar keinen, Dao-Mangel, die Dao ist normal, Kupfer ist gut, aber trotzdem kocht der Darm über, es brodelt vor Histamin, dann ist es ja meistens so, dass die Mastzellen im Darm kirre geworden sind, aus verschiedenen Gründen. Manchmal finden wir die Gründe auch nicht. Es gibt halt wirklich auch gerade jetzt, da hat sich viel in der Forschung getan im Bereich von Long-Covid und Post-Covid-Forschung. Die Patienten haben fast alle eine Aktivierung der Mastzellen systemisch und mittlerweile werden die nicht mehr so als Psycho abgetan, Gott sei Dank. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Man weiß mittlerweile, dass die Mastzellen eine ganz, ganz große Rolle spielen und eben ständig Histamin freisetzen können. Das sind unsere größten Produzenten neben den Gehirnzellen, spezielle Gehirnzellen, die Histamin freisetzen. Und die sitzen einfach im Darm. Und wenn es ein Mastzellenproblem ist, da wird Quercetin wirklich gut eingesetzt, brauchen wir große Mengen letztendlich, mehrmals am Tag. Quercetin sitzt ja auch zum Beispiel in der Apfelschale, in der Schale oder in der Umhüllung von Zwiebeln. Das reicht nicht, dem Patienten zu sagen, an Apple a day, aber Quercetin, 3x800 Milligramm zum Beispiel, gebe ich halt über den Tag verteilt. Wirkt wunderbar, wirkt fast genauso gut wie klassische Mastzellenblocker übrigens, also ohne Nebenwirkung. Okay.
Ja, das ist spannend. Also, da haben wir jetzt schon mal verstanden, auf jeden Fall, was Histamin alles machen kann. Das nennt man ja auch nicht umsonst so das Chamäleon in der Medizin, weil es halt so viel Unterschiedliches machen kann aufgrund der Andockstellen, der Rezeptoren, die an den unterschiedlichen Organen sein können. Wir haben ein bisschen einen guten Einblick bekommen, wie man es diagnostizieren kann mit den Herausforderungen und den unterschiedlichen Möglichkeiten. Und das, was man raushört, ist im Prinzip Darm drum kümmern, Darmschleimhaut ganz, ganz wichtig entlasten und Nährstoffe im Prinzip. Das sind so die zwei Hauptfaktoren, ja, die man jetzt da sagen will. Eine vielleicht die letzte Frage noch. Du hast ganz kurz Covid angesprochen. Das war mir auch aufgefallen, als wir in der Beginn der Pandemie waren, dass auf einmal meine, sag ich mal, schon behandelten Histaminpatienten wiedergekommen sind. Oder meine hausärztlichen Patienten, die eigentlich gar kein Thema haben, auf einmal mit Histaminsymptomen aufgeschlagen sind. Kannst du da vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das zusammenhängen könnte?
Ja, also ich verfolge so ein bisschen die aktuelle Forschung, aber was man weiß, ist vor allen Dingen die Patienten, die einen sogenannten Zytokinstorm entwickelt haben, also wirklich auch einen sehr, sehr schweren Verlauf, dass da immer auch Mastzellenüberaktivität mit eingespielt hat. Das heißt, dass das Immunsystem enorm zurückgeschlagen hat. Und warum bei dem einen die Mastzellen so überaktiv sind, beim anderen nicht, weiß man noch nicht. Wir wissen aber zumindest, dass das eben der Pathomechanismus im Hintergrund ist. Aber auch, was du schon sagst, das habe ich auch erfahren in der Praxis, bei mir sind es ja eher nicht die Darmpatienten, sondern die Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen, die dann plötzlich jahrelang ein Hashimoto ruhig hatten und plötzlich kam der Hashimoto zurück nach Covid oder nach Dreifachimpfung und meistens ja nach beidem. Ich denke, dass es eine Überlastung des Immunsystems ist, eine Überlastung des Immunsystems wo der Körper sich einfach gewehrt hat oder sich berufen gefühlt hat, massiv zurückzuschlagen. Das ist ja letztendlich eine Gegenwehr des Organismus. Das Problem ist einfach, dass Mastzellen nicht im Blut schwimmen. Die findet man nicht im Blutbild. Da macht sich kein Blutwert macht sich bei einer Mastzellenerkrankung plötzlich bemerkbar, außer möglicherweise die Tryptase, die aber nicht spezifisch genug ist für eine Mastzellenaktivierung, sondern eher für eine gutartige oder bösartige Tumorerkrankung der Mastzellen, also die auch fast nie vorkommt, Gott sei Dank. Aber wir müssen einfach dann über den Marker Histamin gucken, um auf die Mastzellen zu kommen, also um die Ecke gucken. Und wir wissen immerhin, dass es da Zusammenhänge gibt, ja, dass eben plötzlich chronische Erkrankungen reaktiviert werden, vermutlich eben, wie gesagt, auch Autoimmunerkrankungen plötzlich reaktiviert werden oder alte Epstein-Barr plötzlich auch wieder hochpoppen, Herpesinfektion, also letztendlich alles Herpesinfektion, aber Borrelien plötzlich auch wieder aktiv werden, die jahrelang ruhig waren. Und ich denke, dass das einfach eine Überlastung des Systems ist durch mehrfache, durch den Virus plus eine Impfung in der Regel.
Okay, sehr, sehr spannend. Kira, vielen, vielen Dank für diesen sehr, sehr spannenden Podcast über Histaminosen oder Histaminintoleranz, wie es bekannter ist.
Genau.
Wenn man mehr über dich erfahren will oder über deine Arbeit, gibt es da irgendeine Möglichkeit, so ein bisschen zu verfolgen, was du machst, beziehungsweise auch vielleicht in die Themen, die wir jetzt angeschnitten haben, auch nochmal tiefer einzusteigen?
Ja, also wie du schon sagtest, wir haben vor einigen Jahren ein Buch geschrieben zum Thema. Das Buch heißt Der Histaminirrtum. Jetzt erscheint in 4 Wochen ungefähr, wenn das alles klappt mit dem Verlag, das Arbeitsbuch dazu für Menschen, die sich selber in das Thema reinarbeiten möchten. Und auch es gibt zu wenig Therapeuten leider, die das ganze Thema bearbeiten, für sich selber tätig sein möchten und sich selber helfen möchten. Ansonsten findet man uns auch auf Instagram. Wir machen jetzt auch mittlerweile ein bisschen Patientenaufklärung bei Instagram zum Thema Hormone und Neurotransmitter. Das ist unser Gebiet, also damit mein Mann und mich. Da laufen wir unter dem Namen die Hormonexperten. Also da kann man gerne mal reingucken. Und für Patienten bieten wir auch noch ein Forum an, schon längere Zeit zum Thema Mastzellaktivierung und Histaminerkrankungen bei Facebook. Da findet man uns auch.
Werden wir alles auf jeden Fall in die Shownotes packen. Kira, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, danke für deine Aufklärung, deine Arbeit hier.
Super, Dankeschön.